ARD.
Becoming the Beatles, die Hamburger Jahre, ist ein sechsteiliger Podcast von NDR Kultur. Das hier ist die fünfte Folge. Wenn ihr die ersten noch nicht gehört habt, fangt am besten damit an. Neue Folgen gibt es jeden Dienstag. Und falls ihr nicht warten wollt, alle Folgen könnt ihr schon jetzt in der ARD Audiothek hören. Der Link ist in den Shownotes. Der Typ ist hier irgendwie falsch. Er trägt einen maßgeschneiderten Anzug, ein weißes Hemd mit Manschettenknöpfen und eine Seidenkrawatte. Alle anderen hier sind Lehrlinge in der Mittagspause, Schulschwänzer, Mädchen, die sich an der Bühne im Kellergewölbe drängeln. Es ist heiß, stickig, eng. Alle schwitzen, aber sie gehen mit bei dieser Musik. Es ist der 9. November 1961. Brian Epstein kommt in den Cavern Club in Liverpool, weil er von einer Liverpooler Band gehört hat, die in Hamburg eine Platte aufgenommen hat. Diese Kellerkneipe ist wirklich etwas gewöhnungsbedürftig für Epstein.
This was quite a new world really for me. I was amazed by this sort of dark, smoky, dank atmosphere, this beat music playing away.
Aber als er die Beatles auf der Bühne erlebt, klickt es bei ihm.
Amongst all that, something tremendous came over.
Die Wirkung der Jungs ist der Wahnsinn.
And I was immediately struck by their music, their beat and their sense of humor actually on stage. And even afterwards when I met them, I was struck again by their personal charm.
Brian Epstein ist hin und weg von der Musik, dem Beat und dem Charme der Beatles. Dazu die Stimmung im Cavern Club. Eine neue Welt tut sich für ihn auf.
It was a pretty much of an eye-opener to see crowds and crowds of kids watching these four young men on stage.
Diese vielen jungen Menschen im Publikum,
they were sort of rather scruffily dressed.
Und die etwas nachlässig, aber irgendwie cool gekleideten Typen auf der Bühne.
In the nicest possible way, or I should say in the most attractive way.
Irgendwie gibt das Brian Epstein eine Ahnung von etwas Größerem. Da ist mehr drin, denkt er. Und hat in diesem Moment die Idee seines Lebens. Er will diese vier Jungs zu Stars machen.
I never thought they would be anything less than the greatest stars in the world.
Er will der Manager der Beatles werden.
It was there that really it all started.
Ich bin Oke Bandixen und das ist Becoming the Beatles, die Hamburger Jahre. Ein Podcast von NDR Kultur. Folge 5, The Night Before. Ich habe es schon in der vorigen Folge angedeutet. Seit ihrer Rückkehr aus Hamburg sind die Beatles ein bisschen abgehoben. Sie sind die beste Band in Liverpool, rückblickend auf dem Weg zur Weltkarriere. Aber wer weiß, was passiert wäre, wenn Brian Epstein nicht gewesen wäre. Brian, der sie auf ein neues Level bringt, der sie von Anfang an für die Größten hält. Es ist eine besondere Magie zwischen Epstein und den Beatles. Darum geht es in dieser Folge. Und um eine Tragödie, die die Beatles verkraften müssen, als sie im Frühjahr 1962 wieder nach Hamburg kommen. Aber wir bleiben erstmal im November 1961. Wer ist dieser Typ, der da plötzlich mit seiner Seidenkrawatte im Cavern Club auftaucht, nur 6 Jahre älter als John Lennon ist, aber wirkt wie aus einer anderen Generation? Als ich mal gelesen habe, in einem meiner 50 Beatles-Bücher, dass Brians Familie einen Möbelladen hatte, da habe ich zuerst gedacht, ein Kollege, sozusagen. Denn meine Eltern hatten auch einen Möbelladen. Wirklich. Ich lebe zwar schon lange in Hamburg und arbeite als Redakteur und Autor für NDR Kultur, aber ich komme aus der kleinen Stadt Bredstedt in Nordfriesland. Der Möbelladen meiner Eltern war für diese kleine Stadt recht groß. Er hat auf jeden Fall unser Familienleben bestimmt. Die Werkstatt mit den Tischlern, die Möbelwagen, die Verkaufsräume, in denen es immer nach neuem Teppich und Möbelpolitur roch. Das muss Brian Epstein auch gekannt haben, dachte ich. Vielleicht hat er auch, so wie ich, im Möbellager Verstecken gespielt? Allerdings waren die Läden der Epsteins viel größer als unser Geschäft. Da wurden nicht nur Möbel, sondern auch Elektrogeräte und Musikinstrumente verkauft.
Martha, my dear, though I spend my days in conversation, please.
Die Epsteins sind ziemlich wohlhabend. Sie haben Personal. Brian lernt Geige spielen. Als er mit der Schule fertig ist, soll er natürlich ins Möbelgeschäft einsteigen. Aber er hat ganz andere Interessen.
When I left school, at the age of 16, I had ambitions to be a dress designer and also to be an actor, but my family weren't very keen on this.
Modedesign und Schauspielerei. Dafür hat in der Familie niemand Verständnis. Und Brian kann sich nicht durchsetzen.
I allowed myself to be swayed into going into the business.
Er geht ins Familienunternehmen, lernt Verkäufer und kümmert sich vor allem um die Dekoration und Präsentation der Möbel in den Läden. 1952 wird Brian zum Wehrdienst eingezogen, verlässt die Armee aber nach 2 Jahren wieder. Wegen psychischer Probleme, so heißt es. Eine Umschreibung für Brian ist homosexuell. Ihm ist das klar, der Familie ebenso. Der Vater gibt schließlich doch Brians Wunsch nach. Er darf Schauspieler werden und besucht ab Mitte der 50er Jahre die Royal Academy of Dramatic Art, die Schauspielschule in London. Das Absolventenverzeichnis liest sich wie das Who is Who der britischen Schauspielelite. Superstars wie Alan Rickman und Anthony Hopkins haben hier ihr Handwerk gelernt. Aber Brian bricht die Schauspielausbildung ab und kehrt nach Liverpool zurück. Er passt scheinbar nirgendwo richtig dazu. Homosexualität ist damals illegal in Großbritannien, wie in vielen Ländern. Brian kriegt öfter Ärger mit der Polizei, weil er in einschlägigen Lokalen geschnappt wird. Offenbar erpressen ihn auch ehemalige Liebhaber. Alles nicht so einfach. Schließlich übernimmt Brian eine Filiale der Epstein-Läden in Whitechapel, der Liverpooler Einkaufsstraße. Er macht aus dem Möbelladen ein Schallplattengeschäft und nennt es North England Music Store, kurz NEMS. Den Laden kennt bald jeder in Liverpool, der sich für Musik interessiert. Brian hat Geschäftssinn, Ehrgeiz und Ideen. Zum Beispiel hängt er täglich eine eigene Hitparade ins Schaufenster von den in seinem Laden meistverkauften Singles. Das zündet. Brian Epstein scheint endlich angekommen im Leben. Und dann kommt jener 9. November 1961. Der Tag, an dem Brian zum ersten Mal die Beatles sieht. Im Cavern Club. Brian Epstein will diese Band kennenlernen. Und er verliert keine Zeit. Noch in der Pause stellt er sich den Jungs vor. Nass geschwitzt in ihren Lederklamotten begrüßen sie diesen gediegenen Herrn im Anzug. George Harrison, damals gerade erst 18 Jahre alt, soll gesagt haben: Und was wünscht Herr Epstein von uns?
They were fresh and they were honest. And they had what I thought was a sort of presence. And this is a terrible vague term, star quality. Whatever that is, they had it.
Die Beatles sind frisch und ehrlich. Und bestätigen den Eindruck, den Brian Epstein bei ihrem Auftritt hatte. Diese Jungs haben Potenzial, Starqualität. Was immer das ist, sie haben es. Hinterher geht Epstein mit einem Freund essen und prophezeit, so erzählt es der Freund später, dass die Beatles einmal größer werden als Elvis und dass er ihr Manager wird. In diesem Moment eine absurde Idee. Schließlich verkauft Brian Epstein zwar Schallplatten, aber er hat noch nie eine Band gemanagt. Außerdem haben die Beatles ja schon einen Manager. Alan Williams, mit dem sie damals das erste Mal nach Hamburg gefahren sind und der schon vorher die ersten Gigs in Liverpool für sie organisiert hatte. Er übergibt die Beatles allerdings gern an Brian Epstein und gilt deshalb später übrigens als The Man Who Gave the Beatles Away. Aber damals ist er ziemlich entnervt, denn die letzten Deals haben sie schon ohne ihn gemacht. oder mit Mona Best, Pete's Mutter, die die Jungs immer mal für ihr Casbah-Café engagiert hat. Alan soll noch zu Brian gesagt haben, pass auf, die sind ziemlich unzuverlässig. Die Beatles sind zwar überrascht von Epsteins Interesse, aber nicht abgeneigt. Brian hat außerdem einen Fürsprecher, Jim McCartney, Pauls Vater. Der hatte nämlich bei den Epsteins mal ein Klavier gekauft.
Brian's Dad, who's Harry, had once sold a piano to my dad, which I still have. So there was like a family connection before I even knew it. So for people who like to think things are fated, there we are.
Es gibt also schon eine Verbindung. Falls ihr an Schicksal glaubt, erzählt Paul in einem BBC-Interview, bitte sehr. Als Jim McCartney hört, dass Brian der neue Beatles-Manager werden will, rät er ihnen zu.
My dad at the time, when he heard about it, he said, this could be a very good thing. He said, he thought Brian would be very good for us. He thought he was very sensible, very charming, and he was right.
Vernünftig und charmant. Der Typ ist gut für euch. Während Jim McCartney sein Vertrauen zu Brian Epstein auf einem Klavierkauf bei dessen Vater baut, hat George Harrison andere Kriterien.
Brian had this shop and he had this big Zephyr Zodiac and he wanted to manage us and we weren't going anywhere anyway, so, you know, he said yes.
Brian hat den coolen Plattenladen und einen ziemlich schicken und teuren Wagen, einen Ford Zephyr Zodiac. Und die Beatles, sagt George, stecken sowieso gerade ein bisschen fest. Im Grunde kaum zu glauben, oder? Die Beatles sind eine der angesagtesten Musikbands der Stadt, aber so richtig geht es nicht voran. Und dann kommt ein Typ, der sie beeindruckt, und zwar mit seinem Auftreten, seinem Laden und seiner Luxuskarre, der sie managen will. Mit null Erfahrung in dem Metier. Es klingt wie der Beginn eines Dramas, in dem eine junge, naive Band mit vielen Träumen von einem Schlitzohr über den Tisch gezogen wird. Spoiler, so ist es nicht. Brian Epstein ist ein Glücksgriff für die Beatles. Und umgekehrt, Schicksal, wie Paul gesagt hat. Etwa eine Woche nach ihrem ersten Treffen wollen Brian und die Beatles über alles reden. In seinem Plattenladen Nems. George, John und Pete sind pünktlich um 4 Uhr da.
Three of the boys arrived at the appointed time at 4 o'clock. I was very busy ordering records for Christmas. And Paul didn't show at all for at least 3/4 hour.
Eine Dreiviertelstunde vergeht. Paul kommt nicht. Brian ist genervt. Er hat viel zu tun, muss das Weihnachtsgeschäft vorbereiten.
I was a bit put out about this. I thought this is the first meeting. They want to do something about management and so on.
Brian bittet einen der Jungs, bei Paul anzurufen.
And I asked one of the boys to get on the phone to him. And he came back and he said, well, he's just got up. He's in the bar.
Ach so? Paul ist noch im Bad. Brian ist sauer.
So I sort of shouted about a bit and I thought, this is very disgraceful indeed. And how can he be so late for an important thing?
Ganz schön undankbar. Wie kann Paul einfach zu spät zu diesem wichtigen Meeting kommen?
And George just simply replied, it was very typical of them, well, he may be late, but he's very clean.
Brian macht also gleich zu Beginn schon mal Bekanntschaft mit dem speziellen Beatles-Humor. Paul kommt zwar zu spät, meint George, ist aber dafür sehr sauber. It's getting better all the time. I used to get mad at my school. The teachers that taught me weren't cool. They're holding me down, turning me round, filling me up with your rules. Und dann geht's los. Brian fackelt nicht lange. Als Ladenbesitzer hat er gute Kontakte zu Plattenfirmen und preist seine Boys überall an. Boys, so nennt er sie immer. Und sie nennen ihn Brian oder Appy. Sie verstehen sich blendend.
If anyone was the fifth Beatle, it was Brian.
Brian ist der fünfte Beatle, meint Paul. Brian Epstein hat genaue Vorstellungen von den zukünftigen Auftritten seiner Boys. Und zwar sollen die anders werden als im Cavern Club. Weniger rough. Also bringt er den Beatles erstmal ein paar Manieren bei. Nicht essen auf der Bühne. Auch nicht bei Mittagskonzerten. Nicht rauchen auf der Bühne. Sie sollen nicht mit den ersten Reihen scherzen zwischendurch, sondern für den ganzen Saal spielen. Und die Lieder in eine feste, dramaturgische Reihenfolge bringen. Brian besteht außerdem darauf, dass sie die überstehenden Gitarrenseiten abschneiden, die bisher immer wie wirre, einzelne Haare überstanden. Und er, der Theaterliebhaber und gescheiterte Schauspieler, erklärt ihnen, wie sie sich nach den Auftritten gemeinsam verbeugen sollen. Und dann kommen die Anzüge. Es ist so, die Lederklamotten sind inzwischen ein bisschen out. Haben die Jungs selbst eingesehen.
It was a bit sort of old hat anyway, all wearing leather gear. And we decided we didn't want to look sort of ridiculous. Too many people had laughed.
Manchmal hat man über uns gelacht, sagt Paul.
It was just stupid, we didn't want to sort of appear as a gang of idiots. And Brian suggested that we just sort of wore ordinary suits.
Die Beatles wollen nicht wie eine Bande von Idioten aussehen. Aber so ein Stil-Makeover will sensibel angepackt werden.
I encouraged them at first to get out of leather jackets and jeans.
Erstmal weg mit den Lederjacken und den Jeans.
And then after that step, I got them to wear, I think, sweaters on stage.
Statt der Lederjacken tragen sie Pullover auf der Bühne. Und schließlich.
And then, very reluctantly, eventually suits.
Anzüge.
Brian Epstein wollte, dass sie die schönen Anzüge anzieht, diese Scheißdinger mit den runden Kragen und diese grauen Dinger. Ich fand das fürchterlich.
Klaus Voormann, der alte Freund der Beatles, ist heute noch entsetzt. Er erinnert sich genau, wie sie damals aussahen. Diese ziemlich krasse Typveränderung hat ihm gar nicht gefallen. Und den Beatles zuerst auch nicht.
Die fanden das auch fürchterlich. Die haben es aber gemacht, weil Brian Epstein gesagt hat, das ist euer Ding, so müsst ihr euch präsentieren. Also dass die Mamas und die Papas, ach, das sind aber nette Jungs. Ne? So, dann das Nette rausgeschält. Und das hat denen nicht gefallen und mir schon gar nicht.
Aber Brian hat gute Argumente. George Harrison drückt es später so aus.
We gladly switched into suits, you know, if we were gonna get some more money, get some more gigs.
Die Anzüge bedeuten bessere, größere Konzerte und mehr Geld. Das hat Brian ihnen klargemacht. Gerade der scheinbare Gegensatz zwischen den wilden Rock'n'Roll-Liedern, der in Hamburg eingeübten Bühnenshow und ihrem jetzt manierlichen Äußeren hat dann tatsächlich einen eigentümlichen Reiz. Wild, aber nicht so richtig schlimm. Es sind übrigens nicht irgendwelche Anzüge. Brian lässt den Beatles bei seinem Schneider in Liverpool kragenlose Jacketts machen. Im Stil des französischen Modeschöpfers Pierre Cardin. Später kommen die Anzüge aus London, aus der berühmten Schneiderei Millings & Son. Den Son, den Sohn, Gordon Millings, habe ich bei meinem Besuch in Liverpool getroffen, im Beatles Museum an den Docks. Für die Ausstellung dort hat er einige Anzüge nachgenäht. Gordon Millings ist ein weißhaariger, älterer Herr mit Stil. Natürlich trägt er einen maßgeschneiderten dunkelblauen Anzug. Er hat schon damals als junger Mann in der Werkstatt bei seinem Vater gearbeitet.
I started working with my father when I left school, and he had a very, very theatrical following. He had lots of pop people like Cliff Richard, Tommy Steele in the late 50s.
Sie hatten schon in den späten 50ern viele Musiker als Kunden. Brian hat davon gehört.
He had started managing the Beatles. He wanted a completely different look to what all the other pop stars were wearing, and it started from there.
Brian Epstein will für die Beatles einen komplett neuen Look. Die Anzüge sollen hauteng sein und keine Taschen haben. Gordon Millings zeigt mir die originalen Maßtabellen der vier Beatles. Man sieht Größe, Weite, Beinlänge, handschriftliche Notizen darauf. 31 Pfund pro Stück haben die Beatles damals gezahlt und einen neuen Style bekommen.
The haircut, the suits, the music, it was just something that had never happened before. It was new.
Die Frisur, die Anzüge und die Musik. Damit sind die Beatles nicht nur irgendeine Popband. Hier ist etwas ganz Neues passiert. Und Gordon Millings ist dabei. 700 Anzüge wird die Londoner Schneiderei für die Band anfertigen. Als wir vor den nachgenähten Beatles-Anzügen im Liverpooler Museum stehen und uns über die Band unterhalten, erzähle ich Mr. Millings, dass meine Frau auch Herrenschneiderin ist. Oh, wie wunderbar, raunt er und lächelt breit. Mach Fotos von den Anzügen für sie. Sie werden ihr gefallen. Und dann beugt er sich nochmal zu mir rüber. Und achte auf die Knöpfe. Die sind aus Perlmutt. Das wollte Brian Epstein immer, denn die wirken besser auf der Bühne. Ziemlich schnell macht Brian Epstein den ersten großen Deal klar. Die Beatles sollen bei Decca vorspielen, einem wichtigen britischen Plattenlabel.
I secured them an audition at Decca on New Year's Day 1962.
Neujahrsmorgen, nicht der beste Termin. Aber was soll's? Die Band fährt am Tag davor nach London.
Stay at the Royal Hotel, paying 27 shillings a night for bed and breakfast.
Die Beatles und ihr neuer Manager nehmen sich ein günstiges Hotel.
They were poor and I wasn't rich, but we all celebrated with Scotch and Coke, which was becoming a Beatle drink even then.
Silvester mit Whisky Cola. Seitdem ein Beatles Drink. Am nächsten Tag bei Decca läuft es dann aber irgendwie nicht. Der Techniker kommt zu spät. Es gibt Streit darüber, welche Verstärker sie benutzen sollen. Vielleicht ist ein Termin am Neujahrsmorgen auch einfach nicht optimal. Also, die Beatles sind nicht gut. Kann man auch immer noch hören. Das sind die Originalaufnahmen von der Audition bei Decca 1962. Die Jungs klingen irgendwie schlapp, schwer, uninspiriert. Da ist kein Funken drin, kein Swing, keine Beatles-Magie. Bemerkenswert ist allerdings, dass die Beatles auch hier einige ihrer selbstgeschriebenen Songs einspielen. Ein kluger Schachzug, wie sich noch herausstellen wird. Aber an diesem Morgen sind die Leute von Decca nicht besonders begeistert.
We were turned down at Decca by a guy called Dick Rowe. And he said that groups were finished. He said it was old hat.
Bands sind ein alter Hut? Jahre später erinnert sich Paul an dieses, nun ja, unzutreffende Urteil. Enttäuscht kehren die Beatles an diesem Neujahrsmorgen 1962 nach Liverpool zurück. Sie haben sich kaum das Hotel leisten können. War alles vielleicht doch eine Nummer zu groß? Aber Brian Epstein gibt nicht so schnell auf. Er fährt mit den Tonbändern der Probeaufnahmen immer wieder nach London, um sie anderen Plattenfirmen vorzuspielen. EMI, His Master's Voice, Pi Records, Orioli, Philips. Am Bahnhof in Liverpool warten Paul McCartney und John Lennon auf Brians Rückkehr.
John and I used to wait at Lime Street Station in a little coffee bar. We used to wait for Brian arriving back from London.
Und versuchen, schon an seinem Gesicht abzulesen, hat es diesmal geklappt?
And he'd come off the train and we'd sort of take a look at his face, you know, to see if it was like good news or bad. It was always bad.
Nein, hat es nicht. Ortswechsel. In Hamburg spielen inzwischen immer mehr Bands aus England. Im Top Ten und auch im Kaiserkeller. Und die Läden sind voll. Klar, dass das einige Geschäftsleute auf dem Kiez auf Ideen bringt. Leute wie Horst Fascher, der selbst total auf Rock'n'Roll steht. Fascher, ein echtes Kiezkind, ist ehemaliger Boxer. War 1953 Hamburger Meister im Federgewicht und hatte große Pläne. Aber ein Gerichtsverfahren wegen Totschlags beendete seine Boxkarriere abrupt. Er wird Rausschmeißer in verschiedenen Kiezclubs. Er sorgt für Ruhe, wenn es mal Schlägereien gibt oder Ärger mit betrunkenen Gästen. Wenn nötig, auch mit robusten Mitteln. Seine Schlagfertigkeit verschafft ihm Respekt. Bringt ihn allerdings auch immer wieder in Schwierigkeiten. Fascher hat eigene Ideen und ehrgeizige Pläne. Rausschmeißer will er auf jeden Fall nicht bleiben. Und er zerstreitet sich schnell. Erst mit Bruno Koschmieder, dem Chef im Kaiserkeller, wo er als Aufpasser gearbeitet hat, und danach im Top Ten. Er verkracht sich mit dem Eigentümer Peter Eckhorn und braucht einen neuen Job.
Bin dann in die große Freiheit gegangen, in den Lachenden Fahrgebund, wo man sich morgens eigentlich traf mit den Leuten, die im Nachtgeschäft arbeiteten. Und ich ging da rein und sprach den Paul Schmüller an, der Besitzer des Hauses. Ich sagte, du, hast du den Job für mich? Und dann sagte er, ja, die Morgensschicht kannst du kriegen.
Horst Fascher fängt also an im Lachenden Vagabunden. Dort kehrt oft morgens Manfred Weißleder ein, um einen ersten Kaffee zu trinken. Weißleder ist eine Größe auf dem Kiez in Hamburg. Ihm gehören mehrere Läden, Kneipen, Striptease-Bars und ein Erotik-Nachtclub direkt über dem Sternkino an der Großen Freiheit.
Und dann fahren wir rein morgens und dann sage ich, guten Morgen, Herr Weißleder, mein Name ist Horst Fascher. Ich kenne dich schon.
Klar, Horst Faschers Ruf eilt ihm voraus, seine Fäuste und auch sein Ehrgeiz, es auf dem Kiez zu etwas zu bringen. Dazu kommt seine Leidenschaft für den Rock'n'Roll. Insgeheim hat er sich da was überlegt.
Und dann sage ich, oh, ich wollte Sie eigentlich mal fragen, ich möchte wieder einen Rock'n'Roll-Club machen. Sehen Sie doch nicht irgendwie eine Möglichkeit mit Ihren Beziehungen? Und dann sagt er, gib mir mal 3 Tage Zeit. Dann kam er zu mir und dann sagt er, kennst du das Sternkino? Ich sage, ja, natürlich. Und dann sagt er, ja, den Laden kann ich haben.
Manfred Weißleder kann das Sternkino in der Großen Freiheit haben, also er kann es kaufen. Und er braucht es dringend. Nicht als Kino, sondern als Notausgang.
Das ist an sich ein Witz. Ich habe da noch andere Lokale und da benötigte ich einen Notausgang. Die Baupolizei verlangte zu der Zeit einen Notausgang. Diese anderen Lokale liegen in einem Hof, das nennt sich Paradieshof, ist einer großen Freiheit auch. Und die wollten einen Notausgang haben, einen zweiten Ausgang quasi. Und den konnte ich nur durch die Räume des späteren Starclubs schaffen. Da war zu der Zeit ein Kino drin und da musste ich das Kino quasi kaufen.
Wenn Weißleder schon ein Kino kauft, dann könnte das doch vielleicht ein neuer, größerer Rock'n'Roll-Laden werden, direkt gegenüber vom Kaiserkeller. Noch im Januar 1962 unterschreibt Manfred Weißleder den Kaufvertrag für das Sternkino und denkt sich zusammen mit Horst Fascher ein neues Konzept für den neuen Club aus. Das Kino ist viel größer als der Kaiserkeller oder das Top Ten, klar. Also muss man mehr bieten, damit der Laden voll ist. Ihre Idee? 4 Bands spielen am Abend. Alle paar Wochen kommen neue Bands, dazu ab und zu ein Stargast, der richtig Publikum zieht. Denn, großer Unterschied zu den anderen Läden, hier muss man Eintritt bezahlen. Der Name des neuen Clubs steht auch schnell fest. Starclub, abgeleitet von Sternkino. Allerdings sagen die Hamburger natürlich Starclub und alle anderen dann auch. Am 21. Januar 1962 fliegt Horst Fascher nach Liverpool. Er braucht Bands für den neuen Club. Und das heißt für ihn die Beatles. Die kennt er nämlich schon aus dem Kaiserkeller und dem Top Ten. Hat sich mit den Jungs angefreundet und weiß, sie sind die Besten. Fascher weiß auch, dass die Beatles Lust haben, wieder nach Hamburg zu kommen. Aber als er sie in Liverpool trifft, um alles zu besprechen, wundert er sich.
Als sie dann sagen, Horst, you have to talk to our manager. Da habe ich noch gesagt, ich sag, Manager, das haben wir noch nie gemacht. Wir haben früher Shake Hands gemacht und dann habt ihr einmal kein Geld gekriegt oder habt ihr kein Vertrauen mehr zu mir. Doch, Horst, aber das ist doch so. Das war auch nicht mehr versucht. Da habe ich gesagt, okay, dann spreche ich mit ihm.
Horst Fascher trifft sich mit Brian Epstein. Und es lässt sich im Grunde genommen kaum ein größerer Gegensatz denken. Der eine ein eleganter Geschäftsmann, groß, schlank, mit Maßanzug und Seidenkrawatte. Der andere ein Ex-Boxer und Kiez-Typ, gedrungen, eher klein. Aber sie kommen miteinander aus. Es gibt allerdings ein Problem. Die Beatles haben, bevor Brian als Manager ins Spiel kam, schon eine Verabredung mit dem Top-Ten-Besitzer Peter Eckhorn getroffen, dass sie wieder in seinem Club spielen. Epstein hat sogar schon mit Econ gesprochen und den 1. März als Beginn dieses Engagements vereinbart. Horst Fascher ist sauer.
Und dann habe ich so gesagt, spontan, weil ich auch ein bisschen wütend war, habe ich gesagt, if the Beatles don't come to Hamburg to the Star Club, there will be no fucking top 10. Wenn die Beatles das nächste Mal, wenn sie nach Hamburg kommen, nicht in den Star Club kommen und zurückgehen ins Top 10, dann gibt es kein Top 10 mehr. Da gehen wir jeden Nacht und hauen die Laden kaputt.
Moment, Laden kaputt hauen? Weil die Beatles nicht im Starclub spielen, sondern im Top 10? Die Beatles also möglicherweise mittendrin in einem Kiezkrieg in Hamburg? Epstein ist irritiert.
Und dann soll er zu Paul McCartney gesprochen haben. Und Paul McCartney soll gesagt haben zu ihm, wenn Horst Fascher sowas sagt, dann passiert das auch. Und dann kam ich nächsten Tag wieder ins Büro und habe gesagt, I spoke to the boys, ich habe mit den Jungs gesprochen. Und die haben gesagt, wenn Horst sowas sagt, dann meint das auch. Also haben wir uns entschlossen, wir kommen zu dir in Starclub. Und Ari hat nur gewonnen.
Die Beatles unterschreiben. Allerdings hat Brian Epstein auch mehr Geld ausgehandelt, als Peter Eckhorn vom Top Ten gezahlt hätte. Die Beatles bekommen 500 D-Mark pro Mann und Woche. Umgerechnet auf heutige Verhältnisse sind das also ungefähr 1300 Euro. Oder, anderer Vergleich, 1962 liegt das monatliche Durchschnittseinkommen in Deutschland bei 610 Mark. 500 D-Mark pro Woche sind für die Beatles also echt viel Geld. Und auf ordentliche Hotelzimmer für die Band besteht Brian auch. Der Manager hat sich offenbar schon gelohnt. Also geht es für die Beatles am 10. April 1962 mal wieder nach Hamburg. Diesmal aber per Flugzeug. Pete Best, Paul McCartney und John Lennon fliegen zusammen. George ist stark erkältet. Er soll einen Tag später gemeinsam mit Brian Epstein nachkommen. Starclub-Chef Manfred Weißleder sammelt die drei Beatles mit seinem amerikanischen Straßenkreuzer am Flughafen ein und geht mit ihnen erstmal opulent essen. Die Stimmung ist super. Noch. Am nächsten Tag fahren die drei wieder zum Hamburger Flughafen, um Brian und George abzuholen. Und wundern sich, weil sie dort ihre Hamburger Freunde Astrid und Klaus treffen. Warum sind die beiden am Flughafen? Und warum ist Stuart nicht dabei? Stuart Sutcliffe, der die Band verlassen hat und bei Astrid in Hamburg geblieben war. Sie hatten sich gefreut, ihn wiederzusehen. Wo ist Stuart? Fragt John Lennon. Und Astrid antwortet, Stu ist tot. Stuart ist tot. Gestorben gestern Nachmittag an einer Hirnblutung mit nur 21 Jahren. Astrid und Klaus sind am Flughafen, um Stuarts Mutter abzuholen, die im gleichen Flugzeug sitzt wie Brian und George. Astrid hatte ihr am Vortag ein Telegramm mit der furchtbaren Nachricht geschickt. Pete und Paul brechen in Tränen aus. Paul nimmt Astrid in den Arm, um sie zu trösten. Astrid erinnert sich in einem BBC-Interview vor einigen Jahren auf Englisch.
Pete just bursted out in tears. Paul was just holding me, you know, in his beautiful way. And John just freaked out. He completely freaked out. He freaked out as far as just laughing until tears came.
John Lennon bricht zusammen, mitten im Flughafengebäude in Hamburg-Fuhlsbüttel. Er hat in diesem Moment seinen besten Freund verloren. Den Freund, den er immer bewundert hat. Stuart Sutcliffe hatte schon länger über starke Kopfschmerzen und Sehstörungen geklagt. Am 10. April hat er mittags einen heftigen Krampfanfall. Er fällt ins Koma. Astrid ruft einen Krankenwagen. Stuart Sutcliffe stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus in Astrids Armen, seiner deutschen Verlobten. It's been a long, long time. Ich habe Astrid Kircher zweimal interviewt. Sie hat zuletzt im Stadtteil Eimsbüttel gewohnt. Manchmal habe ich sie auf der Straße gesehen vor dem Supermarkt. Oder in der Küche eines Pubs, nicht weit weg vom NDR an der Alster, wo sie gearbeitet hat. Sie trug ihre Haare immer noch kurz und war immer noch schwarz gekleidet. 2020 ist Astrid gestorben. Sie war eine Frau, die von den Beatles nie als den großen Stars sprach, sondern von ihren Freunden und die immer noch trauerte um ihre große Liebe, Stuart.
Jetzt ist er bei mir und es gibt für mich keinen anderen und hat es auch nie gegeben.
Es gibt da einen Ort in Hamburg, den wollte ich schon immer mal sehen. Und zwar den Dachboden in der Eimsbüttler Straße. Über der Wohnung im dritten Stock von Astrid und ihrer Mutter hatte Stuart sein Atelier eingerichtet. Ein Ort, den auch Beatles-Expertin Stefanie Hempel noch nie betreten hat.
Hallo Steffi, grüß dich.
Auf diesen Dachboden sind damals John Lennon und George Harrison gegangen. Kurz nach ihrer Ankunft in Hamburg. Sie wollen den Ort sehen, an dem Stuart gemalt hat. Ihrem Freund noch mal nahe sein. Astrid macht Fotos von ihm.
Hallo, Uke. Wir sind da.
Inzwischen ist der Dachboden längst als Wohnung ausgebaut. Über eine NDR-Kollegin habe ich den Kontakt zu Johanna bekommen, die jetzt hier oben wohnt.
Ja, das geht ja noch höher.
Wir wollen diesen Ort auch sehen. Ein historischer Beatles-Ort, ein ganz besonderer. Noch quasi unbesucht, auch von vielen Beatles-Freaks. Aber vor allem einer, an dem sich die Verbindung der Beatles zu Hamburg noch einmal konzentriert zeigt.
Ach, wie schön, dass wir hier sein dürfen. Ich habe Blumen mitgebracht, wir haben es hoffentlich geschafft.
Draußen regnet es, ich habe ein paar Sonnenblumen mitgebracht. Johanna ist Illustratorin und Bildhauerin. Ihr Freund Axel ist auch da. Stefanie und ich sehen uns um. Die Wohnung ist großzügig, hell. Ein großes Zimmer mit langem Tisch und Wohnküche und Sofa. Gemütlich, geschmackvoll. Und voller Bilder und Plastiken. Ein Oberlicht und eine zweite Gaube machen alles hell. Damals, als George und John hierher gekommen sind, um zu trauern, damals war es ein kahler Raum mit nackten Dachbalken. Ein sehr einfaches Atelier. Astrid Kircher hat die beiden fotografiert an diesem Tag. Die Fotos zeigen die Freundschaft zwischen George und John, die Trauer des Moments und doch schon die Zukunft der Beatles, die hier klar zu erkennen ist. Natürlich in Schwarz-Weiß.
Was ich habe für dich, Johanna, ist in der Tat dieses Bild ein noch.
Ich habe eine Kopie des Fotos dabei, gerahmt, als Geschenk für Johanna. John Lennon sitzt auf einem Stuhl in dem knappen Licht des Dachfensters. Hinter ihm George, der ihm die Hand auf die Schulter legt.
Das ist das Foto. Ja, das ist genau das, Foto. Moment mal, das müssen wir jetzt mal genau.
Das ist ja auch Astrids Lieblingsfoto gewesen, weil Little George, wie sie ihn nannte, ne, der kleine George, er hat ihn George mitgenommen, ne? So, denn da ihn von hinten so festhält und ihm so beisteht.
Wir stellen das Bild, das an dem Dachfenster aufgenommen wurde, genau an diese Stelle, auf einen Stuhl. Und auf einmal ist uns allen ganz feierlich zumute.
War eins der Lieblingslieder von Astrid, Beautiful Boy von John Lennon.
Stefanie hat ihre Ukulele mitgebracht. Wir stellen das Bild ein Stück zur Seite, dann singt sie, genau an dem Fenster von damals, ein Lied. Beautiful Boy von John Lennon, das Astrid besonders mochte und das sie sich schon mal von Stefanie gewünscht hat, als Erinnerung an Stuart.
Close your eyes, have no monster's gone, is on the run, and your daddy's here. Beautiful, 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 beautiful boy. Before you go to sleep, say a little prayer.
Es ist dunkel geworden, als Stefanie und ich wieder gehen. Beide ganz erfüllt von dem, was wir gerade erlebt haben. klingt komisch, aber ich habe das Gefühl, wir haben da gerade was zu Ende gebracht. Dabei geht die Geschichte der Beatles in Hamburg ja noch weiter. Zurück in den April 1962 auf den Hamburger Kiez. Manfred Weißleder hat das Sternkino in der Großen Freiheit 37 zum Club umbauen lassen. Mehrere Bars, einzelne Sitzecken, dann die Bühne, ein Vorhang. Über dem Eingang ein Stern. Es ist noch der vom Kino. Und eine Leuchtschrift mit geschwungenen Buchstaben Star Club. Oder wie die Hamburger sagen, Star Club. Und die englischen Musiker auch, hatte ich ja schon erwähnt. George Harrison zum Beispiel.
In Germany, im Star Club.
Seit Wochen schon ist die ganze Stadt gepflastert mit orangefarbenen Plakaten. Darauf steht, die Zeit der Dorfmusik ist vorbei. Die Not hat ein Ende. Der Star Club eröffnet am 13. April. Eine Ballung der Spitzenklasse Europas. Darunter die Bandnamen The Beatles, Roy Young, The Graduates und The Bachelors. Naja, europäische Spitzenacts sind das nicht. Aber das ist das Konzept. Immer einige bekannte und einige neue Bands. Die Beatles sind die bekanntesten am Eröffnungsabend. Der Eröffnungsabend, 13. April 1962. Das ist 2 Tage, nachdem die Beatles erfahren haben, dass ihr Freund Stuart Sutcliffe gestorben ist. Und jetzt sollen sie in diesem neuen Club spielen, vor hunderten Leuten, die tanzen wollen, Party machen, trinken. Können sie das überhaupt? Nächstes Mal bei Becoming the Beatles, die Hamburger Jahre. Wenn ihr nicht warten wollt, alle Folgen sind schon jetzt in der ARD Audiothek. Becoming the Beatles, die Hamburger Jahre, ist eine Produktion von NDR Kultur. Ich bin Oke Bandixen. Story Editing und Redaktion Katharina Marenholz. Unsere Producerin ist Hanna Brünjes. Sounddesign Kicker Dips und Hanna Brünjes mit Originalmusik der Kicker Dips. Mischung Jan Stahlmann. Projektleitung Torben Steenbuck und Katharina Marenholz. Executive Producer Stefan Ford. Ein besonderer Dank geht an Stefanie Hempel, der Expertin für diese Zeit. An Gordon Millings, Johanna und Axel und alle, die mit mir ihre Beatles-Erinnerungen geteilt haben. Und an Birgit Labs und Julia Kaiser für den Support. Habt ihr eine eigene Geschichte zu der Band? Dann schickt sie mir an beatlespodcast@ndr.de. Da könnt ihr auch euer Feedback zu diesem Podcast lassen. Wir freuen uns. Und empfehlt den Podcast allen weiter, die gerne Beatles-Songs hören. Und das sind doch alle, oder? Und jetzt noch ein Podcast-Tipp. Wenn euch Becoming the Beatles gefallen hat, dann hört auch mal rein bei Starthilfe, dem Podcast mit den Stars von morgen. Mit dem Musikpodcast Starthilfe und Host Irren von Unser Ding lernst du schon heute, wer die neue Nina Chuba oder der neue Nico Santos wird. Vielleicht auch für die nächsten Beatles werden? Starthilfe ist kein alltäglicher Musikpodcast. Hier geht es in die Tiefe und jenseits der vorhersehbaren Geschichten und typischen Klischees. Irren taucht mit seinen Gästen in die Emotionen und Vibes ihrer Songs ein und fragt ganz offen, wann hast du diese Emotion das letzte Mal in deinem Alltag gespürt? Starthilfe ist dein Ticket zu neuen Songs für deine Playlist, zu ungefilterten Emotionen und den tiefgehenden Geschichten der kommenden Stars. Den Podcast findest du in der ARD Audiothek und überall, wo du Podcasts findest.